Gesundheit hören.
Wie hast du denn heute Nacht geschlafen, Brigitte?
Ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen und ich glaube auch zu wissen, warum das so ist, weil das muss ich dir ja nicht sagen. Ich war ja viele Jahre, würde ich sagen, die Bestschläferin. Ich weiß, dass ich mit 17 auf irgendeiner Interrail-Tour mich irgendwie in die Tuilerien oder wie das heißt, gelegt hat mit dem Schlafsack und da einfach von 11 Uhr abends bis zum Sonnenaufgang durchgepennt hat, ohne einmal aufzuwachen und auch vor großen, schwierigen Ereignissen eigentlich immer 1A geschlafen hat. Aber so ein bisschen hat sich das in den letzten Jahren leider verändert. Und du, wie hast du heute geschlafen?
Ich habe super gut geschlafen und habe mich ehrlich gesagt wahnsinnig drüber gefreut, weil bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Bei mir hat das mit dem schlechten Schlafen in den Wechseljahren angefangen. Aus irgendwelchen Gründen habe ich angefangen, da nicht mehr durchzuschlafen und nachts wach zu liegen und mich von diesen dunklen Gestalten besuchen zu lassen, die dir dann irgendwelche schrecklichen Sachen ins Gehirn pflanzen. Also das hat sich leider auch nicht zum Besten entwickelt in meinem fortgeschrittenen Jahren. Und da wären wir eigentlich auch schon beim Thema. Wir reden heute nämlich darüber, wie sich unser Schlaf entwickelt und warum er so wahnsinnig wichtig für uns ist, leider. Und was wir tun können, damit wir besser schlafen. Ich bin Anne Bärbel-Köhle und gehöre zur Chefredaktion der Apothekenumschau.
Ich bin Brigitte Huber, Journalistin und war lange Jahre Chefredakteurin der Brigitte.
Und das ist unser Podcast Endlich 60, der Podcast für das beste Leben. Ein Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau.
Ja, und heute soll es um Schlaf gehen. Ich meine, wenn man es ganz arg betrachtet, muss man sagen, vielleicht die 8 wichtigsten Stunden des Tages.
Ich fange mal mit einem knackigen Zitat an. Der Schlafforscher Professor Jürgen Zulei hat gesagt, zu wenig Schlaf macht dick, dumm und krank.
Oh, wie böse, oder? Das macht ja gleich richtig schlechte Laune. Aber ich glaube, was man ganz klar sagen muss, so klar war mir das früher auch immer nicht. Schlaf ist einfach existenziell wichtig für unser Gehirn. Also irgendwie unsere müden Glieder, die würden wir irgendwie noch auf dem Sofa allein durch Ausruhen wahrscheinlich wieder fit kriegen. Aber das Gehirn, das arbeitet überhaupt nicht, wenn wir nicht genügend schlafen. Also die Arbeitsaufteilung ist ganz klar. Tagsüber wird geplant, neue Lerninhalte da reingestopft und so weiter. Und nachts regeneriert, verarbeitet, vertieft, gesäubert. Kennst du das, wenn du so richtig müde bist und dann auch merkst, wie nicht nur deine Konzentration flöten geht? Also das merke ich. Ich kann da Geschichten erzählen, die sind echt arg. Ich weiß, dass ich manchmal abends, am Freitagabend, mich nochmal gezwungen habe, irgendwelche Arbeiten für meinen Job zu erledigen und auch wirklich das Gefühl hatte, da habe ich nochmal richtig Gas gegeben und das war ziemlich gut. Und ich habe es am nächsten Morgen gelesen und habe einfach nur Delete, löschen. Das kann man niemandem zumuten gedrückt. Und gleichzeitig kenne ich das mit der Willensstärke, weil die sagen natürlich auch, die Willensstärke nimmt total ab. Und wenn du mich jetzt tagsüber mit irgendwie Süßigkeiten und Chips und all dem alleine lässt, da kann ich mich eigentlich ganz gut beherrschen. Aber ab einer gewissen Uhrzeit, wenn mir dann eine Tüte Chips gegenübersteht und die ist dann schon leicht geöffnet, dann ist die verloren. Weil meine Willenskraft ist dann einfach, ja, bei null, Ebbe. Und bei dir?
Also ich habe irgendwie gelesen, eine Studie, das fand ich ganz interessant und eigentlich auch ein bisschen deprimierend, verbreitet man auch ein bisschen schlechte Laune. Das ist, wenn du wirklich mehrere Nächte hintereinander schläfst und wirklich schlecht schläfst, dann gerätst du in einen geistigen Zustand, als hättest du ein Promille im Blut, nur ist es leider nicht so lustig.
Nee, absolut.
Das ist wirklich tatsächlich, also erstmal ist es nicht lustig, zweitens ist es gefährlich. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Professor Dietrich Grönemeyer, das ist der Bruder von Herbert. Und der ist ja ein sehr bekannter Mediziner und der hat vor allem über Demenz geschrieben, jetzt das letzte Buch. Und darin schreibt er knallhart, wer dauerhaft schlecht schläft, baut geistig schneller ab. Da habe ich mir gedacht, auweh.
Ja, das klingt schon mal gar nicht gut.
Ja, ja. Und dann habe ich eben drüber nachgedacht, dass ich früher so toll geschlafen habe und jetzt seit ein paar Jahren eben gar nicht mehr gut und frage mich, wie gehe ich damit um? Ja, also was mache ich damit?
Weil das Gemeine, finde ich, am Schlafen oder Nichtschlafen ist ja, du kannst es willentlich so gut wie gar nicht beeinflussen. Also man kann ja mit dem Willen noch halbwegs beeinflussen, dass man nicht einschläft, dann kann ich mich hinstellen oder sonst irgendwas. Aber weiter zu schlafen, also ich kann mir vornehmen, dass ich morgens um 4 eine Runde durch den Park drehe und das kann ich vielleicht durch meinen Willen ein einziges Mal hinkriegen. Aber wenn ich morgens um 3:30 aufwache und sage, so, Wille, jetzt schlaf wieder ein, das ist meinem Körper völlig egal, der tut's einfach nicht.
Wenn wir jetzt weiter über Schlafen nachdenken, ja, da würde ich ja mal ganz gerne, ich merke einfach, dass ich so ein paar Glaubenssätze über den Schlaf in meinem Kopf drin habe. Ja, zum Beispiel, du musst unbedingt 8 Stunden schlafen. Kennst du das auch? Hat man dir das auch beigebracht?
Also ich weiß, dass, so zum Glück nicht. Und ich weiß, dass es sehr individuell ist, aber ich merke, irgendwo scheint dieser Satz in mir drin zu sein, weil wenn ich mal nur 6,5 Stunden schlafe, dann denke ich immer, oh, da fehlt dir jetzt mindestens 1 Stunde. Und ist da was dran? Hast du bestimmt nachgeschaut?
Ja, na tatsächlich habe ich eine Studie gefunden, also weil es mich interessiert hat, ja, wie lang schlafen Menschen eigentlich? Und man weiß ja, dass Japaner zum Beispiel extrem gesund sind, ja, und lange leben, also wirklich leben sehr lange im Vergleich zur Weltbevölkerung. Und da stellte sich raus, dass Japaner auf der Welt am allerkürzesten schlafen, nämlich 6 Stunden, 18 Minuten, während die Europäer eigentlich eher so kleine Langschläferchen sind, die pennen so um die 8 Stunden rum. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Deutsche schlafen. Sie haben es nur an ein paar europäischen Ländern ausprobiert, aber die Franzosen zum Beispiel knacken solide 8 Stunden. Ja. Und das ist wirklich, also die sind bei diesen 8 Stunden. Und ich fand dann ganz interessant, was diese Studie dazu gesagt hat, zu diesem Ergebnis. Die haben nämlich gesagt, als ideale Schlafdauer gilt, was im eigenen kulturellen Kontext als ideal angesehen wird. Ja, bei den Japanern ist es so, die finden halt wenig Schlafen toll. Das zeigt ja auch, du bist fleißig. Ja. Für die ist es aber auch überhaupt kein Problem, zum Beispiel in einer kleinen Besprechung mal kurz wegzunicken oder im Bus.
Ja, da sind wir beim nächsten Mythos, weil der Mythos heißt ja immer, das hört man da in den letzten Jahren ganz viel, entweder man soll Nickerchen machen oder hört man ganz oft, du darfst auf gar keinen Fall tagsüber schlafen, weil du musst ja Schlafdruck aufbauen.
Und was stimmt?
Und das fand ich ganz interessant, auch bei der Studie, die Japaner, die machen eben dann Nickerchen und zwar nicht nur im Bus, weil das fand ich auch total lustig, sondern auch mal in einer Konferenz und das wird da einfach durchgewunken. Also das möchte ich nicht erleben. Hast du es mal erlebt, dass irgendjemand in der Konferenz offensichtlich einnickt?
Ich muss so furchtbarerweise sagen, ich unterrichte ja, gell? Bei mir ist schon mal jemand live von in Farbe eingenickt, während ich unterrichtet habe. Das hat mich dann doch echt deprimiert, ja.
Ich finde, wo man es ganz stark merkt, ist bei großen Veranstaltungen, so Management-Meetings. Ja? Morgens um 9 setzen sich die Leute dann in irgendeinen großen Saal und dann wird auch noch, Achtung, Spoiler für später, das Licht gedimmt, also es wird dunkel. Und ich glaube, da ist die Einschlafrate innerhalb von einer Stunde bei, ich möchte nicht spekulieren, da gibt es keine Studien dazu. Aber ich sage, meine persönliche Empirie würde sagen 10% plus. Also insofern, ja, also wir halten aber fest, und das macht's auch wieder so schwierig, in Wahrheit musst du das selber rausfinden. Bist du jemand, der sich mittags mal gut, wenn er dann irgendwann die Möglichkeit hat, weil er nicht mehr so eingebunden ist in einen Job, der sich mittags mal 10 Minuten hinlegt oder auch länger? Oder knappst dir das dann tatsächlich was von diesem vielbeschworenen Schlafdruck ab? Ich glaube, also, das ist Empirie, das muss man ausprobieren.
Ich glaube, das ist reine Erfahrung. Also bei mir ist es so, ich bin manchmal echt so um 4 rum oder so um 3 rum tierisch müde. Ja, aber ich weiß auch, wenn ich mich jetzt hinlege, dann schlafe ich nachts schlecht, deswegen ziehe ich es durch. Aber mein Mann zum Beispiel, der legt sich ab und zu mal so 10 Minuten hin und der findet es super. Ja, der ist dann total erfrischt, während ich irgendwie wirke, als hätte mir jemand einen Holzhammer auf den Kopf gehauen.
Ich sag dir eins, ich bin mit meinem Partner mal mit dem Wohnmobil durch die Bretagne gefahren und dann habe ich gesagt, schau mal, da war es irgendwie so 4:30, schau mal jetzt, wenn wir noch 1,5 Stunden durchziehen, dann sind wir dann und dann bei dem Campingplatz. Und dann hat der gesagt, du, ich ziehe jetzt gar nichts durch, wir machen jetzt Fahrerwechsel, du bist dran, ich lege mich da hinten hin. Und das hat der einfach astrein gemacht. Also Da war einfach, hat er gesagt, hat er keine Energie mehr, hat er keinen Bock mehr und dafür ist das Leben zu schade. Das wäre ich jetzt auch nicht, aber auch, weil ich nachts schlecht schlafen würde. Ich weiß aber auch tatsächlich, das hat mir eine Psychologin, eine Bekannte erzählt, von den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sie kennt, die jetzt so gut mit 60 plus, die arbeiten ja dann auch oft bis 70 oder so und die noch richtig mit Praxis arbeiten, dass sich ganz, ganz viele mittags dahinlegen, damit sie wieder die Kraft für nachmittags haben. Also man kann sagen, an dem Mythos ist was dran, aber was genau muss man für sich selber rausfinden? Ist das die Conclusion?
Ich würde mal sagen, der Mythos, da muss jeder schauen, was ihm gut tut und was nicht. Ja? Und bei dem Mythos 8 Stunden Schlaf, da würde ich sagen, der ist eindeutig widerlegt. Ja? Da gibt es ein großes individuelles Bedürfnis und eben auch offensichtlich kulturelle Eigenschaften oder kulturelle Erwartungen, wenn man das eher so sagen möchte. Aber es gibt ja noch einen Mythos, nämlich der Schlaf vor Mitternacht ist der beste. Was weißt du darüber?
Also, ich habe das auch sehr, sehr lange geglaubt und habe dann aber schon vor vielen Jahren immer wieder mal gelesen, dass da nicht wirklich was dran ist. Das wird ja jetzt Menschen, die zum Beispiel spät ins Bett kommen, allein arbeitsbedingt und sowas völlig ausnocken.
Also tatsächlich.
Müssen wir vor Mitternacht einschlafen?
Nö, aber es machen viele. Also es ist ja so, im Grunde ist ja der wichtigste Schlaf, sage ich mal, die ersten 3 bis 4 Stunden, weil da die meisten Tiefschlafphasen passieren. Aber die passieren natürlich egal, wann wir pennen. Ja? Also ob wir jetzt davor oder nach Mitternacht ins Bett gehen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Deutschen relativ brav früh ins Bett gehen. Es sind nämlich 80%, schätzt man, der Berufstätigen laut einer großen Schlafstudie schon unter der Woche vor Mitternacht im Bett. Das finde ich ja schon irgendwie bemerkenswert. Und sehr viele stehen auch verhältnismäßig früh auf. Also so um 7 Uhr morgens sind ungefähr 60% wieder auf den Beinen.
Ja, ist auch logisch. Wenn du Kinder hast, sowieso. Mhm. Aber mir fällt das jetzt auch häufiger auf. Ich bin letztes Mal mit dem Fahrrad um 11 Uhr abends bei mir nach Hause gekommen und gucke so auf die ganzen Nachbarschaftswohnungen. Und von 20 Wohnungen, die ich so überblicke, waren um 11 vielleicht noch 4 hell. Das heißt, für die meisten war da schon zappenduster. Und ja, irgendwie deckt sich das schon mit meiner eigenen Erfahrung auch. Also das macht auch durchaus Sinn. Und ich habe dann früher auch gedacht, ob ich jetzt um 5 vor 12 schlafe oder um 5 nach 12, ist dann auch egal. Also ich glaube, diese Art von Mitternacht ist nicht gemeint.
Nee, und ich glaube, den Mythos können wir auch irgendwie abhaken. Ja, also der existiert tatsächlich. Das ist ein Mythos. Der Schlaf vor Mitternacht muss passieren. Das, glaube ich, kann man sagen, das ist jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig wichtig. Aber es gibt ja noch einen Mythos, nämlich.
Ja, dann gibt's, also ich würde auch gar nicht sagen, dass das wirklich ein Mythos ist, aber was man häufiger hört, in den letzten Jahren auch häufiger her, weil diese Lebensphase bei uns Frauen nicht mehr so tabuisiert wird. Und zwar, es geht um die Wechseljahre. Und dass in den Wechseljahren der Schlaf schlechter wird. Wie ist da die allgemeine Erkenntnis?
Also ich würde mal sagen, viele Frauen schlafen schlechter in den Wechseljahren. Das hat damit zu tun, dass sie mehr schwitzen und manche haben auch wirklich tatsächlich eben mehr Herzklopfen. Es steigt in den Wechseljahren auch, sage ich jetzt mal, das Risiko einer Depression zu erkranken. Und ganz häufig ist es ja so, dass schlechter Schlaf eben auch ein klares Warnzeichen ist. Also wenn du wirklich schlecht schläfst, dann ist das nicht nur ein Zeichen, du hast vielleicht zu viel Stress, sondern es kann eben auch eine psychische Erkrankung dahinter stecken oder eine neurologische Erkrankung. Ich würde sagen, aus dem Bereich gefühlte Wahrheit mit etwas wissenschaftlichem angelesenen Studienzeugs, ja, man schläft in den Wechseljahren tatsächlich nicht mehr so gut wie vorher oder viele Frauen tun das.
Ja.
Das denke ich, da jede Frau, mit der du redest, sagt, das ist so.
Und wir kommen aber später auch nochmal darauf, was wir tatsächlich tun können, um mit unserem Schlaf uns auszusöhnen und auch tatsächlich besser zu schlafen. Aber was ich eigentlich ganz gut fände, weil wir ja ganz kurz jetzt über Tabu gesprochen haben, Wechseljahre und ich sage jetzt mal falsche Klischees, was mich freut ist, dass Schlafmangel nicht mehr ganz so ein tolles, geiles Image hat wie früher. Früher war ja immer der Held, in dem Fall, glaube ich, muss man auch gar nicht so oft sagen, die Heldin, es ist fast immer er, der mit möglichst wenig Schlaf auskam. Also so ein absoluter Vorreiter
Napoleon,
war der Napoleon.
Oder?
Ja. Napoleon, der hat gesagt, ein Mann braucht 4 Stunden Schlaf, eine Frau 5. Nur ein Narr braucht 6 Stunden. Es gibt dieses Zitat auch mit 2 Stunden mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird aber Napoleon nachgesagt, häufiger mal auf dem Pferd fast eingeschlafen zu sein. Aber es ist eine solche Frechheit, dieses Zitat. A, tut er so, also
ja, genau.
Wir brauchen da drauf nicht eingehen.
Eine Stunde länger, genau.
Ja, ganz genau. Und wer war da jetzt gerade der Narr? Aber tatsächlich ist das ja in der Jetztzeit, in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch noch häufig so gewesen. Man hat so manchmal das Gefühl, bei so Politikerinnen und Politikern, aber auch bei ansonsten wichtigen Menschen, dass sich die damit rühmen, wenig zu schlafen, wenig schlafen zu müssen, wie wenn das ein Zeichen von besonderer Leistungsfähigkeit wäre. Aber A, nein, ist es nicht. Und B, das finde ich schon so, den Leuten ist inzwischen aufgegangen, gesunder, guter Schlaf ist einfach eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für Leistung. Und da hat sich was positiv gedreht.
Okay, ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Ja? Weißt du überhaupt, wie viel du schläfst? Ja, ich habe gesehen, du trägst eine dieser schicken Apple Watches. Ich bin ja eher im Team analoge TikTok-Uhr. Mhm. Trägst du deinen Schlaf?
TikTok klingt aber auch.
Nein, nicht TikTok. TikTok-Uhr. Schläfst TikTok. Du, also trägst du deinen Schlaf? Weißt du, wie viel du nachts schläfst aufgrund deiner schlauen Uhr oder weißt du
Nein,
das nicht?
Nein, ich würde meine Uhr niemals im Bett anhaben. Das ist mir total wichtig. Also ich versuche alle elektronischen Geräte rauszunehmen, auch wenn es irgendwie geht, mein Handy. Und ich würde meinen Schlaf nicht tracken lassen.
Siehst du, und da bist du eigentlich schon ziemlich schlau. Also wer seinen Schlaf trackt, lebt irgendwie besser. Das ist deutlich widerlegt, der Schlaf tracken. Da gibt es eine schwedische Studie und da ist es tatsächlich so, ganz viele der Menschen dort tracken ihren Schlaf und es ist auch alles okay, wunderbar. Aber wenn du sowieso ein Schlafproblem hast, ja, und dann sagt dir deine Uhr noch, du schläfst schlecht, dann muss man wirklich sagen, hast du wirklich Stress? Und Stress führt ja wiederum zu Schlafstörungen. Weswegen das Ergebnis dieser Studie war, dass es für Menschen, die schlecht schlafen, eigentlich viel besser ist, wenn sie keinen Schlaftracker tragen.
Das verstehe ich vollkommen. Und ich denke mir auch, stell dir mal vor, ich erzähle dir heute früh ganz stolz, ich habe gut geschlafen. Und ich gucke auf meinen Tracker und der sagt, ja, also bis 3 war das ordentlich, aber was dann ab 3 passiert ist, war das nicht mehr so doll. Das macht ja sogar noch meine Laune. Also selbst wenn ich das Gefühl habe, ich habe gut geschlafen, wird das meine Performance nicht positiv beeinflussen und meine Laune schon gar nicht. Weil ich auf einmal sage, ach so, ich habe mir das vorgemacht. Ach stimmt, ich erinnere mich jetzt, ja auch an jeden
jetzt,
Traum.
Jetzt, wo du sagst, Uhr.
Also jetzt, wo du sagst, liebe Uhr, ich habe doch schlecht geschlafen. Vergiss, was ich vorher gedacht habe.
Also nee, weg mit dem Schlaftracker.
Also das wäre mir auch zu, ins Bett kommt sie mir nicht.
Ja, ich finde auch. Also ins Bett gehüpfen kommt meine Uhr mir auch nicht. Ich suche mir da andere Schlafpartner lieber. Sag mal, ich würde ja mal ganz gerne darüber reden, wann man überhaupt von schlechtem Schlaf spricht. Das ist so eine Frage, die mich immer umtreibt. Habe ich jetzt eigentlich schlecht geschlafen und wie quantifiziert man das eigentlich und qualifiziert man das? Heute Nacht war eine schlechte Nacht. Und ich habe mir da natürlich auch Studien dazu angeschaut, unter anderem die TK, also von der Krankenkasse TK, die Schlafstudie, die schon recht alt ist und wo sich dann schon zeigte, mindestens jeder 10. Arbeitnehmer hat schwere Schlafstörungen. Also das ist ja schon irgendwie dramatisch. Mindestens ein Drittel der Erwachsenen schläft schlecht. Und insgesamt zeigt sich, dass der Schlaftablettenkonsum hochgeht, und zwar ganz besonders bei jungen Leuten. Und da frage ich mich schon, wann spricht man eigentlich von schlechtem Schlaf und was ist eigentlich genau eine Schlafstörung? Und da muss man sagen, eine Schlafstörung ist eigentlich dann vorhanden, wenn man den Eindruck hat, es stört einen im Alltag. Also man ist tagsüber, fühlt sich wirklich Matsche wie nix. Das sagt zum Beispiel die Professorin Kneginja Richter, die ist Schlafmedizinerin aus Nürnberg. Und mit der habe ich mal ein längeres Interview zu dem Thema geführt. Ich finde, es ist eigentlich schon mal ein guter Anhaltspunkt. Wie fühlt man sich tagsüber? Bin ich fit und wach oder fühle ich mich gerädert und grau? Aber es gibt natürlich auch eine wissenschaftliche Einschätzung und die wiederum habe ich bei einem Schlafforscher namens Professor Dr. Ingo Fitze gefunden. Der ist an der Charité Berlin und der nennt eine Dreierregel. Und zwar geht die Dreierregel folgendermaßen. Eine Schlafstörung hast du dann, wenn du mindestens 3 Monate lang, mindestens 3-mal die Woche mehr als 30 Minuten zum Einschlafen gebraucht hast. Einschlafen, also 3-mal die Woche mehr als 30 Minuten zum Einschlafen. Oder wenn du mindestens 3-mal die Woche nachts länger als 30 Minuten wachgelegen bist unter der Nacht. Also mitten in der Nacht, ja?
Ja.
So, und diese Dreierregel sollte mehrere Monate lang bestehen, bevor man dann wirklich sagt, okay, jetzt hat man eine Schlafstörung.
Und sollte man das dann notieren oder so? Weil ich meine, das kann auch sein, dass ein... Ich kann mir vorstellen, ich könnte es jetzt nicht aus dem FF sagen, ob ich häufiger oder dreimal in der Woche nachts wach liege und ob das auch 30 Minuten ist. Weil ich schaue nicht auf die Uhr. Das ist immer Teil meines, ja, also meines Vertrags mit mir selber. Ich muss einmal nachts raus und dann komme ich wieder rein. Und dann freue ich mich am nächsten Morgen, wenn ich nicht weiß, hat es jetzt 2 Minuten gedauert oder 5 Minuten gedauert, ob ich wieder eingeschlafen bin. Aber ich könnte dir auch nicht sagen, ob es dann 30 oder 60 Minuten waren, weil ich schaue nicht auf die Uhr. Insofern müsste man dann's notieren.
Ich glaube, das stresst dich doch bloß, oder? Ich meine, jeder weiß das.
Nein, ich würde es jetzt nicht machen. Aber um sowas rauszufinden, muss man ja dann tatsächlich wahrscheinlich das notieren und gucken, wie lang zieht sich das? Ist das nur in Stresssituationen und so weiter? Und vielleicht erstmal auch versuchen, es mit so kleinen Hausmitteln in den Griff zu kriegen. Oder würde nicht jetzt gleich deswegen zum Arzt oder zur Ärztin, oder?
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe wirklich Phasen in meinem Leben sehr schlecht geschlafen. Ich habe dann einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich tagsüber irgendwie gut durchkomme, dann muss es wohl okay sein. Also ich halte mich da an die Kniginia Richter, ja, die einfach gesagt hat, wenn man sich tagsüber fit und ausgeruht fühlt, dann passt das schon. Ja. Und ganz ehrlich, was lachst du?
Ich lach, weil tagsüber fit und ausgeruht ist, wenn du, ich weiß es nicht, 30 oder 40 bist und du hast irgendwie verschiedene Kinder plus einen vollen Job und noch die ein oder andere Aufgabe in deinem, ich sage jetzt mal, Tätigkeitsbereich, dann ist fit und ausgeruht schon ein großes Wort. Deswegen, ich habe mich damals aber auch nie gefragt, ob ich Schlafstörungen habe. Ich glaube, ich hatte nie Schlafstörungen und ich habe eher das Gefühl gehabt, dass ich gut schlafe, weil ich eher unter der Woche ein permanentes Defizit hatte. Und ich deswegen auch, glaube ich, nie länger als 3 Minuten zum Einschlafen gebraucht habe. Insofern, darüber musste ich lachen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen, die da voll im Hamsterrad sind, momentan sich dann Montag um 12 fit und ausgeruht fühlen. Aber ich drück euch allen die Daumen.
Und da wären wir jetzt bei einem interessanten Thema. Das hast du ja gerade gesagt, irgendwie 2, 3 Kinder am Start, irgendwie ein Haufen Arbeit. Wie ist das mit dem Schlaf bei Frauen? Ich habe mal einen witzigen Artikel gelesen von einer Journalistin und Autorin, die Sarah Zöllner heißt, und die hat im Spiegel geschrieben, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau mit Augenringen. Und der Hintergrund dieses relativ betrüblichen Zitats war, Care-Arbeit wird immer noch von Frauen gemacht. Deswegen ist es eigentlich überhaupt kein Wunder, dass Frauen so viel häufiger unausgeschlafen sind als Männer. Es ist halt tatsächlich einfach so, dass gerade wenn du kleine Babys hast, dass du dann einfach wirklich oft nachts, oder zumindest in meiner Generation, sind die Frauen dann oft noch nachts aufgewacht. Und ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe ja gerade, wie du weißt, ein Enkelkind bekommen und habe jetzt mal meine Kinder gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Und die Schichten. Also die haben immer eine Nacht, steht der eine auf und dann die andere Nacht, da steht der andere auf, mit dem Resultat, dass jetzt beide groggy sind, aber zumindest irgendwie ist es gerecht. Ja. Und ich finde das großartig.
Ja, total. Ich meine, in Wahrheit soll man das gar nicht feiern, weil ja, es ist nur gerecht.
Es ist nur gerecht. Also kann man sagen, hinter jedem ausgeschlafenen Kind stehen 2 Eltern mit Augenringen und nicht nur die Frau.
Ja, genau. Hinter jeder Familie, die einigermaßen rund läuft, gibt es 3 bis 5 Augenringe.
Ja, das stimmt. Ja, 3 oder noch mehr. Was ich auch interessant fand, ist, dass Frauen brauchen tatsächlich mehr Schlaf, weil ihr Hirn mehr Energie verbraucht. Und es hängt natürlich einerseits mit der Care-Arbeit zusammen. Die haben einfach echt viel am Start mit dem Familienleben. In der Regel müssen irgendwie an 7 Dinge gleichzeitig denken, von Kindergeburtstag über, haben alle ihre Brotzeit dabei. Und
Mental Load als Stichwort, unsichtbare Arbeit.
Und habe ich 2 gleiche Schuhe an, bevor ich in die Arbeit lostripple. Und wir wissen, dass es auch passieren kann, dass man, wenn man völlig übernächtigt ist, mit 2 unterschiedlichen Schuhen in die Arbeit gehen kann. Ist schon passiert. Ja. Also Frauen brauchen deswegen offensichtlich auch mehr Schlaf als Männer. Das fand ich irgendwie eine interessante Erkenntnis.
Ja, absolut. Also spricht noch mehr dafür, dass wir einfach auf unsere individuelle Situation gucken und in Lebensphasen, die uns einfach sehr viel abverlangen, auch gucken, dass wir dem Schlaf genügend Zeit geben. Weil wir wissen ja, die Care-Arbeit ist ja nicht mit den Kindern getan. Die beginnt ja für viele dann in unserem Alter nochmal oder sie ist dann schon wieder abgeschlossen, wenn es um Eltern geht und so weiter. Also immer gucken, schlafen wir genug. Und was ich jetzt aber auch spannend finde, ist, verändert sich denn der Schlaf im Alter nochmal? Ist es denn, wir haben über die Wechseljahre gesprochen, aber jetzt auch jenseits der Wechseljahre heißt ja oft, wir brauchen dann weniger Schlaf, vielleicht weil wir uns weniger bewegen. Wie ist es denn da? Wie ist denn da die wissenschaftliche Lage?
Also da habe ich mit der Professorin Richter lange drüber geredet und tatsächlich ist es so, dass sich der Schlaf im Alter verändert und zwar auf ganz vielen Ebenen. Einerseits ist es so, es gibt ja, wie du weißt, zwei Chronotypen, wenn man so möchte, beim Schlaf. Das eine sind die Lerchen, die gehen eher früh ins Bett und stehen früh auf. Und die anderen sind die Eulen, das ist uns im Grunde fast genetisch vorbestimmt. Die gehen spät ins Bett und pennen ewig. Ja? Und im Alter verändern wir uns eher Richtung Lerche hin. Das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Aspekt. Aber es hat auch damit zu tun, unser Schlaf wird anfälliger. Weil wir einfach gesundheitliche Probleme bekommen unter Umständen, die wir früher nicht hatten. Zum Beispiel Bluthochdruck, was sich auf den Schlaf auswirken kann. Und wie du weißt, müssen wir jetzt nachts immer aufs Klo.
Aber das weiß ich gar nicht, wann das bei mir anfing. Aber vergessen ist ja auch eine wichtige Funktion des Gehirns. Ja, aber tatsächlich klar, absolut, absolut. Weil eben auch der Hormonpegel in der Nacht absinkt.
Mhm, genau.
Und tatsächlich merken wir dann eben körperliche Bedürfnisse, die wir vielleicht früher einfach überschlafen haben, oder?
Ja, ich denke, das hat damit zu tun. Also wenn du irgendwie in so einer leichten Schlafphase bist und merkst, jetzt drückt die Blase, ja, das ist mir früher wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil ich einfach durchgeratzt habe, dann stehst du natürlich auch eher auf. Ich kann mich an so eine Hüttenwanderung erinnern. Hast du früher auch, ich bin ja, wie du weißt, Bergwanderin. Und früher habe ich, wir haben das immer sogenannte Massenflacken genannt. Ja, also wenn du irgendwie in so einer Massenflacke halt gelegen bist, ja, wo 50.000 Menschen schlafen, mit so Decken, wo steht Fußende unten? Und ich habe da auch da drin geschlafen, das war furchtbar. Und erstens mal haben lauter Männer geschnarcht, ja, dass ich gedacht habe, jetzt wird es nimmer Tag. Dann habe ich irgendwie geschafft einzuschlafen und dann musste ich aufs Klo. Und da war ich aber noch jung. Ja. Es hat so ein bisschen gedrückt. Und ich habe nur gedacht, jetzt muss ich über diese ganzen Schnarchmänner da drüber stapfen, aus der Massenflacke raus, irgendwie raus wahrscheinlich, irgendwie auf dieses komische Häusel, das wir da draußen haben. Und ich habe die ganze Nacht nicht mehr geschlafen, weil alles in mir gerungen hat, soll ich jetzt aufs Klo gehen oder nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir nachts ist, aber ich habe dieses Ringen, ich bleibe jetzt einfach liegen und ignoriere es. Oder ich stehe auf und gehe auf die Toilette, immer noch.
Also was man, glaube ich, schon mal sagen kann, ist, dass allein nicht vertraute Umgebung häufig schon dazu führt, dass wir nicht so gut schlafen.
Oh ja.
Und tatsächlich ist das ja eigentlich schon relativ altersunabhängig. Und ich kann mich erinnern, dass unsere Geschäftsführung mal vor vielen, vielen Jahren die ganz tolle Idee hat, mit allen Führungskräften in ein Hotel zu fahren und, jetzt aufgepasst, man durfte mit Kolleginnen zusammen und Kolleginnen in dem Fall in einem Zimmer übernachten. Und was glaubst du, wie traurig ich war, dass ich zu der Zeit im Urlaub war? Weil ich mir gedacht habe, das ist diese Situation, wenn du mit jemandem, den du eigentlich kaum kennst, also so mittel, ja. Natürlich hätten wir versucht, die bekannteren Leute, dass ich die untereinander, aber dann landest du mit deiner Chefin in einem Zimmer, wenn du richtig Pech hast. Und das weiß ich noch. Und alle haben immer gesagt, boah, das hast du dir jetzt gut ausgedacht, dass du jetzt ausgerechnet im Urlaub bist. Und dann habe ich gedacht, ja. Weil ich glaube, ich hätte in dieser Nacht maximal die ersten 3 Stunden gut geschlafen und spätestens, wenn dann diese kleine Pause gewesen wäre, wäre ich wach gewesen. Genau, lass uns doch mal drüber reden, was wir tun können, um besser zu schlafen, weil es ist ja doch einiges. Also wichtig ist, glaube ich, wenn man länger nicht gut schläft, dass man das sowieso mit seinem Arzt oder seiner Ärztin abklären lässt. Mhm. Aber ganz vieles lässt sich ja durch, ich sage jetzt mal, so ein paar Hausmittelchen oder einfach ja kluge Verrichtungen, kluge Vorsorgegeschichten erledigen. Also, was meinst du? Was hilft uns denn?
Also was zum Beispiel wirklich so was ganz Banales ist, ja, ist tatsächlich irgendwie sein, ich sage es mal, den Einfluss des Lichts auf dich zu regulieren. Ja. Ältere Leute schlafen.
Also Dunkelheit.
Ja, erstmal geht es auch tagsüber los. Ja. Ältere Leute schlafen ja zum Teil auch schlecht, weil sie vielleicht den ganzen Tag in ihrer Bude sitzen. Das heißt, die kriegen diesen Hell-Dunkel-Rhythmus gar nicht mehr so mit. Und die Frau Richter zum Beispiel, die sagt, wir müssen einfach zusehen, dass wir unter Tag wirklich Tageslicht auf uns wirken haben, damit wir dann sozusagen unser Körper irgendwann auf Nacht schalten kann. Und einer der Punkte, die wahnsinnig wichtig sind, ist, dass du es in deinem Zimmer wirklich dunkel hast. Dunkelheit ist einfach gut für dich. Menschen, die es dunkel haben...
Da möchte ich auch noch mal was sagen, weil bei den älteren Menschen ist ja so, wenn ich jetzt rausgehe in den Park, sehe ich schon ältere Menschen. Wer aber den ganzen Tag am Computer sitzt, der hat ja häufig noch viel weniger Tageslicht. Also da, glaube ich, ist es dann auch wichtig, dass man wenigstens versucht, in der Mittagspause mal für 20 Minuten an die frische Luft zu gehen oder ganz heroisch, wenn es möglich ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Weil ansonsten kommt das auch in einem normalen Leben manchmal zu kurz.
Hattest du nicht diese eine Studie gefunden, wo man gesehen hat, wenn dann aber nachts das Zimmer wirklich kuranzendunkel ist, ja, dass man dann besonders gut schläft?
Also zum einen ist es wichtig, dass es ganz dunkel ist und zum anderen, je stiller, desto besser. Ich fand überhaupt interessant bei der Recherche, also Stille ist ja manchmal besser für unser Gehirn und Gehirnwachstum als Mozart. Also wenn wir unser Gehirn immer wieder der absoluten Stille aussetzen, ist es gut. Und wenn wir es nachts ganz still haben, und jetzt kann man das vielleicht nicht so richtig gut beeinflussen, wenn man in einer turbulenten Straße wohnt oder einen sehr nachtaktiven Partner neben sich hat, aber dann vielleicht, dass man es dann versucht, vielleicht mit Ohrstöpsel oder so, das scheint sich zum Beispiel für die Tiefschlafphase so auszuwirken, dass man dann gleich eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde eine längere Tiefschlafphase hat. Und das ist nicht wenig. Also wir können schon mal konstatieren, Dunkelheit, Stille, Kühle, also lieber ein bisschen frösteln als schwitzen, oder? Und genug Platz im Bett. Also das klingt wie so ein No-Brainer, also wie was man automatisch weiß. Aber ist tatsächlich auch belegt, wenn man nachts allein auch schon im Tiefschlaf immer wieder wo irgendwie gegenrumpelt, dann verkürzt das die Schlafphasen und ist einfach gar nicht gut. Da kommen wir nämlich dann gleich zu einem Punkt. Anne Bärbel, schlafen denn Menschen in Partnerschaften besser oder die Singles?
Also da habe ich auch nochmal in diese TK, also diese Techniker-Krankenkasse-Studie reingeschaut. Und da zeigt sich leider, wer allein schläft und nicht von dem Geschnarche seines anderen gestört wird, der neben einem liegt, schläft eindeutig besser. Und zwar ist es so, dass fast 3 von 4 Singles gut schlafen, aber nur 60% derer, die in einer Beziehung leben, also jemanden neben sich liegen haben. Und da fragt man sich schon, ob es nicht am Ende besser wäre, alleine zu schlafen. Ich finde, es ist so eine Ermessenssache, ja? Wenn du 30 Jahre lang neben deinem Partner geschlafen hast, egal ob er schnarcht oder nicht und nachts aufwachst und es beruhigt dich hinzufassen, ah, der ist noch da, dann würde ich das nie ändern.
Ich glaube, das ist immer Ermessenssache. Aber ich bin letztes Mal auf einer Party gefragt worden. Da hat man mich irgendwie als Fachfrau für solche Themen auserkoren und hat gesagt, wie ist das denn eigentlich? Schläft man nicht besser, wenn man in getrennten Schlafzimmern? Das waren halt so Leute, die schon 30 Jahre Beziehung oder 20 hinter sich hatten. Dann habe ich gesagt, du, bin ich jetzt momentan ein bisschen unterfragt, probier's doch mal aus. Und dann merkst du schon, dass viele Menschen durchaus auch mit dem Gedanken immer mal wieder spielen. Und wenn man den Luxus hat und sich auf die Couch legen, kann man auch selbstverständlich, oder ein Zweizimmer hat, dann kann man es ja mal ausprobieren.
Ja, genau.
Aber es gibt auf jeden Fall diese klaren Hinweise. Was wir ansonsten noch machen können, ist Verhaltensrituale. Also tatsächlich, was ich in den letzten Minuten oder vielleicht in der letzten halben Stunde eines Tages mache, das ist tatsächlich für meinen Nachtschlaf nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, es ist ein vollkommener No-Brainer. Wir müssen jetzt nicht groß erzählen, dass Handynutzung bis kurz vorher nicht gut ist und dass man besser auch die Netflix-Serie ein bisschen früher ausschaltet. Aber ich war schon überrascht, wie viel das ausmacht, auch mit so kleinen niedrigschwelligen Ritualen. Also es gibt eine Studie beispielsweise, die haben sich diese typischen Dinge angeguckt, wie einen heißen Tee trinken, nochmal eine Runde draußen Spaziergang, Musik hören. Und ich war dann wirklich sehr positiv überrascht, weil das, was ich schon seit Jahren immer mache, das hat den größten Effekt, nämlich mit über 60% scheint es das Nervenkostüm auf den Schlaf vorzubereiten. Und das ist ein paar Seiten in einem Buch zu lesen. So simpel. Und ich weiß noch, kennst du das auch, dass man noch denkt, ich bin jetzt eigentlich gar nicht müde, dann geht man aber ins Bett. Und dann nimmt man sein Buch in die Hand und schon merkt man dieses, ach doch, ich glaube, die nächsten 5 Minuten kann ich das Licht ausmachen. Kennst du das?
Etwas in mir hofft, dass das nicht Menschen mit unserem Buch machen. Lesen und einpennen,
nein.
Das ist doch auch deprimierend. Nee, ich mache es tatsächlich auch so.
Ja,
ich lese
aber dann
auch.
Nimmst du, ja, dann nimmst du richtig viel mit. Das ist ja das andere. Die Leute sagen ja auch, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen ja auch, dass man Lerninhalte, die man sich kurz vorher noch ins Gedächtnis reinhaut, es sich besonders gut verankern. Also man kann das ja auch durchaus nutzen. Also insofern, ich fand das Buch von dem Volker Bruch, Gute Nacht Gehirn, da auch sehr interessant. Ich mag ja auch den Podcast von ihm, der ist ja Neuromediziner. Und der hat eben auch gesagt, dass Untersuchungen immer wieder zeigen, dass die Gedanken, die wir unserem Gehirn ganz bewusst am Ende des Tages einsetzen, in der Nacht besonders gut keimen. Umgekehrt ist es aber auch sehr hilfreich, wenn ich das, was mich nachts belasten könnte, zum Beispiel die To-Do-Liste für morgen, aufschreibe. Nur ganz kurz aufschreibe, dann ist das anscheinend aus dem Kopf und aus meiner kleinen Welt. Und dann können die Leute auch erwiesenermaßen besser schlafen. Also kann man auch durchaus mal probieren.
Ich probiere es mit so einem kleinen Dankbarkeitsritual. Das habe ich aus einer Meditations-App. Das fand ich irgendwie ganz toll und es klappt auch wirklich tatsächlich. Es klappt sogar nachts. Wenn du wach liegst und irgendwie nicht einschlafen kannst, dann überlegst du dir ganz kurz, was ist an dem heutigen Tage passiert. Und dann überlegst du dir, wofür bin ich dankbar? So drei Dinge, wofür bin ich dankbar an diesem Tag gewesen? Und dann überlegst du noch, welchen Menschen du etwas Gutes wünschst. Ja, so eine kleine Mini-Meta-Meditation. Und ich mache das meistens als geführte Meditation. Also ich höre mir das so an und spätestens bei den Meta-Dings bin ich eigentlich schon so halb schläfrig, weil ich dann so meinen Frieden mit dem Tag gemacht habe. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache und ich finde es extrem hilfreich, das auch nachts zu machen. Also wenn ich nachts aufwache zum Beispiel, kann ich einschlafen, dann setze ich mir meine Kopfhörer auf und höre mir eine Meditation an. Und wenn ich nicht einschlafen kann, bin ich zumindest entspannt.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Und ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich heute Nacht gut geschlafen habe. Und das war bestimmt auch eine Facette. Ich habe auch so eine Einschlafmeditation gemacht. Und ich habe in den letzten Tagen, und das habe ich wirklich noch nie gemacht, zum ersten Mal auf das geachtet, was ich abends esse. Das wäre mir früher echt immer viel zu läppisch gewesen. Ich esse doch, was ich will. Aber jetzt habe ich doch verstärkt immer wieder gelesen, dass man abends schnelle Kohlenhydrate meiden sollte, also Weißbrot, Reis, Pasta, Süßigkeiten, Fruchtsaft. Und dann habe ich mir tatsächlich die letzten Abende etwas gemacht, was einfach wirklich in dieser Richtung vollkommen brav und lieb ist, also einen geringen glykämischen Index hat, weil der Hintergrund, deswegen ist übrigens auch Alkohol so schlecht am Abend, weil tatsächlich dann der Blutzucker in der Nacht sich so verändert, dass du auf einmal um 3 wieder aufwachst. Also zuerst steigt der Blutzucker abends an und nachts fällt er auf einmal zu stark ab. Und dann wachst du auf. Und der Körper reagiert mit Stresshormonen, Adrenalin und Cortisol. Und tja, dass das jetzt kein gutes Ruhekissen ist, ist klar. Also ich habe das gestern gemacht. Du weißt aber, wir kennen uns lang genug, ich bin auch wirklich Placebo-anfällig. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist gut für meinen Körper, dann wirkt es mit Sicherheit noch besser. Aber tatsächlich, es hat bei mir gut gewirkt. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie mehr zum Italiener gehe und abends irgendwie schön mir entweder eine Pizza oder weiße Nudeln reinhau. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich möchte am nächsten Tag sehr, sehr fit sein, dann warum nicht? Wie findest du das?
Ich habe gerade so überlegt.
Zu streberhaft?
Ja, ein bisschen schon. Weil ich habe mir gerade überlegt, ich habe mir gestern schön, bevor ich ins Bett gegangen bin, einen Strudel reingezogen und habe trotzdem gut geschlafen. Und der war voller Zucker. Und frage nicht, also richtig schlecht für mich. Aber scheint war mein Körper so zufrieden, dass er sich dann auch dankbar und willig zur Ruhe gelegt hat.
Ja, und da sind wir jetzt auch nochmal bei einem Punkt. Es heißt ja immer, man soll nur dann zu Bett gehen, wenn man auch ernsthaft schlafen will und dann auch morgens gleich aufstehen und das Bett verlassen. Aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig.
Absolut.
Das Bett ist ein viel zu schöner Ort, um nur im Schlaf da drin sich zu bewegen, oder?
Also ich finde auch, das sagen sie ja immer, das Bett ist nur zum Schlafen da. Wenn mein Bett, ach mein herrliches, schönes Bett, wenn es nur zum Schlafen da wäre, das fände ich so schade. Ich bin Queen of Bed. Also ich mache alle, ich kann sogar im Bett arbeiten. Ich liebe es, im Bett zu liegen. Ich fände es so schade, wenn ich nicht in meinem Bett mehr Zeit verbringen könnte, als nur zum Schlafen.
Also es ist bei mir auch so. Ich bin zum Beispiel, ich liebe es am Sonntagmorgen. Ich habe ja einen Partner, aber nur einen LAT, wie wir wissen. Das heißt, einen, wie war die Abkürzung?
Living Apart Together. Living Apart Together.
Genau, das heißt, wir kennen uns zwar seit 17 Jahren und sind ein Paar, aber wir wohnen in unterschiedlichen Wohnungen. Und das bedeutet, dass wir im Schnitt ungefähr 3 Nächte pro Woche teilen, plus Urlaub. Und dann ist es aber tatsächlich so, am Sonntagmorgen sind wir fast immer zu zweit und dann gibt's dann erstmal den Tee und dann lesen wir Zeitung und dann erzählen wir uns Geschichten und irgendwann stehe ich dann erstmal auf und gehe laufen und sowas. Und das ist ein Ritual. Und die Vorstellung, ich müsste dann um 7:30 stramm stehen und rüber ins Wohnzimmer vielleicht gleich noch vorher duschen. Nein, also ehrlich nicht. Komm mir nicht in die Tüte.
Ja, muss ich dran denken. Ich hatte so eine disziplinierte Oma, ja. Und die hat dann immer gesagt, wer nie sein Brot im Bette aß, weiß nicht, wie Krümel pieken.
Ach du lieber Gott.
Essen Nein. tue ich jetzt weniger im Bett, aber Kaffee trinken ist doch herrlich. Ich meine, Zeitung, Kaffee. Weißt du, was meine Kinder mir geschenkt haben? Die haben hier sogar so einen kleinen Tisch, den ich so über meine Knie stellen kann, geschenkt. So ein schmales, stylisches Brett und da kann ich meinen Kaffee hinlegen und mein Buch, das ich gerade lese. Und gerade schön finde ich das. Ich könnte sogar den Laptop aufstellen.
Ja, also insofern, das ist schon alles ganz gut. Also da nehme ich noch das eine oder andere mit. Wir haben schon auch immer so ein Tablett oder so, aber ja, lässt sich noch einiges machen. Und ansonsten, damit versuche ich schon auch immer ganz gut durchzukommen, auch wenn ich eine schlechtere Nacht hatte, nicht zu hadern. Es macht auch definitiv überhaupt keinen Sinn, sondern das so ein bisschen anzunehmen. In der Regel ist immer, sagt eine Freundin von mir auch, dann ist die Nacht drauf umso besser. Und das stimmt dann in der Regel. Auch wenn du eine schlechtere Nacht hattest, dann ist meistens die Nacht danach besser. Und was wirklich interessant ist, natürlich denkt man an dummes Zeugs nachts und kleine Probleme werden groß oder so. Aber manchmal bin ich auch schon auf Lösungen gekommen, auf die ich vielleicht tagsüber gar nicht gekommen wäre. Und insofern, ja, du merkst, ich rede mir die Welt jetzt gerade wieder ein bisschen schön, aber es gehört ja auch dazu.
Naja, ich meine, oder? Der Schlaf ist so ein wichtiges Thema für uns. Ich finde auch, dem muss man mit Entspanntheit begegnen, aber auch mit einer Portion gesunden Menschenverstand. Also wir haben ja gerade geredet, nächtliches Sorgenkarussell, Dinge fuhrwerken in deinem Hirn herum und halten dich vom Schlaf ab. Sag mir doch mal, wie immer nehmen wir eine Frage aus unserem Fragebogen, der bei uns im Buch abgedruckt ist. Das sind 13 Fragen. Und meine Frage heute ist, was willst du in deinem Leben über Bord werfen, was dich belastet und was willst du loswerden?
Also da habe ich natürlich so eine kleine Liste, ja, ganz da können klein. Wir immer wieder drauf zu sprechen kommen, ich ganz kleine Liste, aber eine Sache und die glaube ich passt jetzt auch ganz gut, weil sie da besonders schwierig ist, ich versuche ja immer meinen Gedankengalopp so ein bisschen zu zähmen, meine Gedanken eilen ja immer voraus und dann versuche ich immer im Hier und Jetzt zu bleiben und das gelingt mir so mäßig und das ist natürlich etwas, was einem nachts um 3 oder 3:30 noch mäßiger gelingt und man fängt immer wieder an, die Atemzüge zu zählen. Aber das wäre schon noch etwas, also mehr im Jetzt und Hier und weniger galoppierende Gedanken. Und du?
Ich wäre gern ab und zu fokussierter. Also ich merke, dass mein Hirn an 7 Sachen gleichzeitig denken kann oder will, ja. Und ich finde das extrem störend. Ich finde es wesentlich hilfreicher, wenn du dich auf eine Aufgabe fokussierst, diese Aufgabe erledigst, zack, die nächste und nicht, während du die eine Aufgabe machst, schon darüber nachdenkst, wie könnte ich jetzt die andere bewerkstelligen. Also im Grunde das Gleiche wie du. Ich wäre gerne zielgerichteter und fokussierter. Aber die Liste ist ja lang dessen, wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen oder Optimierungsbedarf.
Ja, absolut. Und wie ich immer gern sage, wir sind ja noch jung. Haben wir ja noch viel vor uns.
Die Studien, die wir für den Podcast heute verwendet haben, die findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und abonniert uns, uns gibt's alle 14 Tage neu, dann verpasst ihr uns nicht. Überall dort, wo ihr Podcasts findet, von Apple Podcasts über Spotify und so weiter. Wir verabschieden uns von euch bis zum nächsten Mal. Hat viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.